ladies and gentlemen, welcome to the extraordinary discussion. Welcome to Hysterica.
Hallo Waldemar.
Hallo Jürgen.
Da sind wir wieder mit Folge, ich weiß es gar nicht, 52, glaube ich.
Maybe.
Und wir haben tatsächlich schon wieder eine Spezialfolge. Mhm. Nachdem der Waldemar gefühlt 200 Mal immer geschwärmt hat von einer Science-Fiction-Reihe. und das sogar geschafft hat, dass er mich dazu genötigt hat, auch zum Lesen anzufangen. Ich bin nur leider bis jetzt nur über die, ich habe die ersten beiden Bände geschafft. Mhm. Wir sprechen von Roha und haben keine Kosten und Mühen gescheut, um heute die Autorin höchstpersönlich, Katja Tamara Spreckelsen, in der Leitung zu haben. Hallo Katja.
Hallo.
Schön.
Hi.
Wie ist denn der Erfolg? Läuft es gut, Katja?
Ja.
Ja?
Ja, ich bin ziemlich zufrieden, ja. Auf jeden Fall besser als erwartet.
Okay. Da müssen wir mal, ich weiß nicht, wir müssen mal kurz erklären, vielleicht sagst du mal den Hörern, um was es bei Roha im Großen und Ganzen geht.
Okay, also es ist eine Buchreihe und es geht im Prinzip um eine junge Frau, die nach dem Angriff auf die Erde sich Streitkräften, sich den Streitkräften
einer außerirdischen Macht
anschließt. Ja. Genau, und dort einiges erlebt. Also spielt zu Kriegszeiten in einem Krieg auf einem militärischen Raumschiff und sie muss sich mit diesen neuen Gegebenheiten auseinandersetzen und dort ihren Weg finden.
Okay, und es ist ja eine fünfbändige Reihe, richtig?
Mhm. Richtig.
15. Hast du vorher schon was veröffentlicht vor Roha?
Nee.
Gar nicht?
Das war mein erster Versuch.
Okay.
Mhm. Aber du schreibst ja sonst, glaube ich, auch noch ein bisschen was, oder?
Ja, also ich schreibe eigentlich so wie die meisten Autoren beantworten würden, schon immer. Mhm. Also eigentlich seitdem ich jetzt kann. Aber Science Fiction, also diese Sparte war für mich auch recht neu, als ich das Buch geschrieben habe.
Gibt auch, glaube ich, wenig weibliche Science Fiction Autoren unten, oder?
Ja. Glaube ich.
So richtig auf dem Radar habe, sind es meistens Kerle.
Ja,
ich denke schon. Sind auch meistens männliche Leser.
Und männliche Protagonisten.
Man weiß das übrigens gar nicht. Ich hatte ein Gespräch mit dem, kommt dann im Nachgang, also im Zuge einer Blogtour wieder mal, kommt nächste Woche wieder ein Special. Da hatte ich die Ehre, mit jemandem vom Piper zu sprechen und die wissen nicht wirklich, wer eigentlich die Leser von Büchern sind. Sie versuchen es zwar mehr herauszubekommen, aber man weiß es nicht wirklich, logischerweise. Wobei ich glaube auch, dass Science Fiction wahrscheinlich überwiegend Männer lesen.
Ja, praktizierende Analphabeten werden wenig
darunter sein. Ja, gut.
Nur Amazon weiß das so richtig.
Ja, die wissen wahrscheinlich. ja, die wissen das, glaube ich, schon. Ja, außer bei uns wissen sie es nicht, weil ich mache alles mit einem Account, so frech bin ich. Und meine Frau, Tochter, alle lesen mit einem Account. Damit wird das alles wieder ein bisschen nachlässig. Da sind wir aber gleich beim richtigen Thema. Nee, fangen wir mal am Anfang des Buches an, bevor ich zu Amazon komme.
Oder fangen wir mit Amazon an?
Nein, mit. Oh. Das ist mir heute schon mal passiert.
Was ist denn?
Instandhaltung. Das ist auch meiner Tochter schon. Das ist gerade rausgeflogen. Wir machen aber einfach mal. Wir machen einfach fröhlich weiter. Ja, ich glaube, das Problem kenne ich.
Das verschmerzen wir.
Das verschmerzen wir. War ja gerade nichts Schlimmes.
Schöne Witze erzählt. Aber
bevor wir zu Amazon gehen, fangen wir von vorne an. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, Roha zu schreiben und wie genau bist du vorgegangen? Weil ich persönlich, der ja nicht der große euphorische Fan war wie Waldemar, aber es geworden bin, muss sagen, wenn es wirklich eine Debütreihe ist, es ist schon ein sehr, sehr, sehr zu empfehlender Fantasy-Stoff. Warum bin ich heute auf Fantasy? Science-Fiction-Stoff. Mhm. Ich finde es nämlich total klasse. Ich werde auch die anderen drei noch lesen. Wie hat denn das alles angefangen?
Ja, also ich habe mir da nicht so groß Gedanken vorher gemacht, muss ich sagen. Ich habe den ersten Band habe ich Anfang 2013 geschrieben. Mhm. Meistens auf dem Weg zu Also noch wirklich mit Papier und Stift in der Bahn größtenteils. Und das hat sich einfach so ergeben. Ich war vorher auch eher so Fantasy ausgerichtet.
Aha.
Aber schon mit den ersten Seiten hat sich dann irgendwie ergeben, dass das mit Fantasy nicht groß was zu tun hat, sondern eher Richtung Science Fiction geht. Und das Buch hat sich dann so entwickelt. Also ich habe mir vorher keinen großen Plan gemacht, was so passieren wird oder wohin die Handlung an sich am Ende verlaufen wird.
Ernsthaft?
Ja. Ich wusste auch nicht. Also ich habe mir gedacht, das Ende hatte ich im Kopf vom ersten Band.
Mhm.
Und dachte mir dann auch, naja, danach muss es dann schon irgendwie weitergehen. Wie? Mal gucken. Und was so zwischendurch passiert ist oder sich dann auch in den Büchern danach entwickelt hat, ist wirklich während des Schreibens gekommen.
Mhm. Wie kann man denn da, also wir hatten ja schon mehrere Autoren und es gibt ja immer die zwei, ich glaube, ein Autor hat gesagt, er hat auch von vorne bis hinten einfach so geschrieben, wie es ihm eingefallen ist. Mhm. Und wenn ich jetzt so an Thomas Finn denke und ich glaube, Markus Heitz macht es genauso, die nennen es immer Plotten, die machen ihre Geschichte, bereiten die komplett vor, auf dem Reißbrett sozusagen, um dann die einzelnen Kapitel zu schreiben. Aber wenn du so vorgegangen bist, wie kannst du denn dann die ganzen einzelnen Stränge so schön zusammenhalten?
Das ergibt sich. Also ich habe beim letzten Band habe ich versucht auch so zu plotten. Mhm. Da habe ich mir dann auch einen großen Plan gemacht, was soll wie passieren. Und habe das dann auch so runtergeschrieben und fand das dann irgendwie schlecht. Deswegen hat es auch so lange gedauert, bis der rausgekommen ist. Ich glaube, bei mir muss es sich einfach entwickeln. Und zu den einzelnen Strängen, also ich habe so ein kleines Buch, da schreibe ich mir wichtige oder auch unwichtige Details rein, die ich mal irgendwie erwähne und Probleme, die ich irgendwo aufwerfe und dann auch hoffe, dass ich die im Verlauf der restlichen Handlung klären kann und auflösen kann.
Und du hast auch nicht geplant, jetzt 5 Bücher zu machen, sondern nach dem zweiten hätte, wenn die Geschichte im Kopf zu Ende wäre, wäre es auch zu Ende gewesen, oder?
Ja, aber ich habe mir dann während des dritten Bands, habe ich mir gleich gedacht, muss ich mal was festlegen oder muss ich mal ansagen, wie viel wo noch kommen wird. Ich mir dachte, naja, im vierten, da werde ich bestimmt nicht fertig und ich schreibe ja so gerne in dem Universum, sag mal 5. Was hat er auch hingehauen.
Und alles komplett alleine, oder? Also nicht nur schreiben, was klar ist, sondern auch gar nicht auf die Jagd nach Verlag gegangen, sondern komplett Self-Publishing betrieben.
Ja, also Verlag kam für mich auch gar nicht in Frage, muss ich sagen.
Und warum?
Man hört nicht so viel Gutes. Mhm. Und ich glaube, mir ist es einfach ganz recht gewesen, dass man, wenn man das selbst macht, auch alles wirklich selbst in der Hand hat. Man bestimmt selbst, welche Szenen im Buch bleiben, wie viel man von seinen Lesern verlangt, also wie man den Preis ansetzt, mit wem man zusammenarbeitet, wie das Cover aussieht. Mhm. Das kann man halt alles selbst oder muss man dann auch alles selbst machen.
Und was ist mit so Tätigkeiten wie Lektorat?
Ja, also das ist so der Einstiegsfehler, den so gut wie alle Autoren machen. Beim ersten Buch habe ich noch gedacht, naja, also Deutsch kannst du ja. Dann Korrektorat, das ist jemand, der nach Fehlern sucht, das brauchst du ja gar nicht. Und man liest das ja auch, ich habe es bestimmt 15 Mal gelesen und habe dann wirklich gedacht, also na gut, vielleicht ist da noch ein, zwei Tippfehler drin, aber das stimmt natürlich nicht. Was man echt nicht kann, ist die eigenen Fehler finden. Das habe ich dann während der ersten Monate nach der Veröffentlichung auch gemerkt, dass dann in Rezension stand, bis auf die Rechtschreibfehler. Und ich dachte, Rechtschreibfehler, na gut. Habe es mir dann über den Rechner vorlesen lassen. Apple kann das ja, ne? Und dann ganz, ganz viele vergessene Buchstaben, Wortdreher, die man einfach im eigenen Text überliest. Und da bin ich dann auch drauf gekommen, dass ich doch auf jeden Fall eine Korrektorin brauche. Die ich dann auch gesucht und gefunden habe.
Ah, okay. Also gab es dann eine zweite Fassung von Roha 1?
Ich glaube, ich hatte insgesamt jetzt schon die vierte Version oder so geladen.
Ups. Waldemar muss das nochmal lesen.
So, ich hatte, glaube ich, nicht so. Wann ist die zweite rausgekommen, die zweite Version?
Ich glaube, zwei war schon im Dezember. Da hatte ich dann leider einen kleinen Formatierungsfehler drin. Dann kam die dritte kurz danach und die letzte irgendwann im März, April letzten Jahres. Mit Korrektorat dann auch.
Also ist mir, ja, ein paar Fehler waren aber nicht so gravierend wie manch andere, wo es mich dann mehr aufregt. Also ja, ich habe das dann auch eh so als Tippfehl und Wortdreher erkannt. Aber es ist natürlich schöner, wenn das natürlich nicht drin ist, da hast du schon recht.
Ja, vor allem, wenn man wirklich davon ausgeht, dass so etwas in den eigenen Büchern nicht drin ist. Und dann kriegt man das Manuskript aus dem Korrektorat zurück und denkt sich, oh mein Gott, und das habe ich den Leuten vorgesetzt.
Wenn du da so einfach geradeaus liest, schreibst, meine ich, wenn du dich da in so, hast du dich in so eine Sackgasse mal reinmanövriert, wo dann ein bisschen schwer wieder rauszufinden wirst? Weil wenn man so plant, dann kann man das ja ein bisschen vorbeugen, aber wenn man so, ad hoc will ich ja nicht sagen, aber so fließend schreibt, könnte man sich ja in so eine Sackgasse irgendwie reinmanövrieren. Ist dir sowas passiert beim Schreiben? Da ist irgendwas explodiert und sie hätten jetzt alle sterben müssen und das war aber das zweite Buch zur Hälfte. Los mit dem Ding.
Wir haben eine blöde Leitung hier.
Hast du keinen...
Vielleicht bin ich das gar nicht.
Hast du keinen Dingsbums Glasfaser oder sowas?
Ja. Eine schwierige Leitung heute.
Frage ist aber angekommen, oder?
Ja, das sag also im Schreiben.
Genau.
Ja, kenne ich auch. Der letzte Band, den ich rausgebracht habe, und hat ja irgendwie 500 irgendwas Seiten geschrieben, habe ich mehr als das Doppelte.
Ups, aha.
Und dann kommt man immer zu so, man schreibt dann seinen Text und liest dann drüber und denkt sich dann, okay, gibt das echt keinen Sinn und keinen Plan, wie es von hier aus weitergehen sollte. Könnte. Das kenne ich auch, ja. Muss man durch.
Aber erst im fünften Buch, also vorher nicht.
Doch, vorher auch.
Ja,
okay. Das kommt immer mal wieder. Ich habe Band 2 hatte ich fertig geschrieben oder fast fertig geschrieben und war damit auch so unzufrieden, dass ich den komplett neu geschrieben habe. Und die neue Version wurde dann auch veröffentlicht.
Was war da der Grund dafür? Komplett in die falsche Richtung gelaufen?
Ja, es hat mir einfach nicht gefallen. Ich kann das gar nicht so genau benennen, aber es. Wenn ich meine eigenen Texte lese, dann muss ich das irgendwie natürlich anfühlen. Kann ich nicht besser sagen. Aber wenn sich das so konstruiert oder einfach an den Haaren herbeigezogen anfühlt oder liest, ja, kann ich das nicht veröffentlichen. Und manchmal muss es dann sein, dass man es komplett neu schreibt.
Ja, das ist aber genau das, wo ich bei manchen Büchern ja meckere, ne? Dass die dann einfach so irgendwas da rein, so Füllsätze nenne ich das dann immer, werden reingekrickelt und vielleicht ein Verleger liest es dann drüber, so wie im Lucifer Verlag, haben wir übrigens gelernt, der nimmt sich da sehr viel Zeit für sowas. Aber das hat man, also bei dir hatte ich jetzt überhaupt kein Problem mit Füllsätzen oder sowas, was ich da sonst immer so habe, oder im Kreis irgendwas erzählt, was dann doch nichts geworden ist. Also deine eigene Qualitätskontrolle scheint da ganz gut zu funktionieren. Auch wenn es nach Gefühl anfühlt, dass es nichts Geordnetes ist, aber ich glaube, dass das ist schon geordnet und wichtig.
Ich hoffe, dass es so rüberkommt, ja. Ich habe ja auch Testleser, die ziemlich kritisch
übergehen. Ich bin ja immer noch geplättet, dass du einfach runtergeschrieben hast, also mehr oder weniger. Ich glaube, ich muss doch weiterschreiben. Wie lange hast du denn für ein Band gebraucht? Wahrscheinlich für den ersten am längsten, oder?
Es geht. Ich glaube, Band 1 hat mich, der ging, glaube ich, so echt schnell. Den habe ich in so zwei, drei Monaten fertig geschrieben. Okay. Musste den dann aber noch abtippen, weil Version 1 ja noch auf dem Papier war.
Echt handschriftlich, oder was? Mit cool.
Ja, komplett handschriftlich. Mit Kugelschreiber. Ich hatte noch keinen Laptop. Und am längsten habe ich für den letzten Band gebraucht. Da habe ich direkt nach Veröffentlichung des vierten angefangen und dann hat es am Ende, glaube ich, 8 Monate oder so gedauert. Das war schon sehr lange. Oder 6 Monate. Mhm.
Aus Mangel an Zeit oder einfach, oder war die Luft raus?
Nee, war schon Zeit. Also in dem Zeitraum habe ich auch meinen Abschluss noch gemacht. Aha. Und bin umgezogen und so. Da war schon ziemlich viel.
Aber es ist erstaunlich kurzer Zeitraum, weil man so hört, dass die anderen, also man hört immer so einige Jahre von der Idee bis zur Veröffentlichung.
Ich glaube, wenn man das so im Kopf hat und raus haben will, im positiven Sinne jetzt, dann kann es ja schon zügig gehen.
Ja, ich habe jetzt, glaube ich, auch gar nicht die Geduld. Das fällt mir schon immer schwer genug, wenn ich weiß, das Manuskript ist jetzt fertig und dann nochmal 2, 3 Wochen Korrektorat. Das Warten, dann das Warten auf die Testleser. Und erst dann veröffentlichen. Das ist schon echt eine Probe für mich.
Aha. Was ich auch klasse fand, ist, dass du dich nicht aufhältst mit den üblichen technischen...
Erklär mir das Wunder.
Ja, genau, erklär mir diese technische Errungenschaft, weil damit hältst du dich gar nicht auf. Und das fand ich ziemlich genial. Ich lese jetzt auch gerade wieder einen Science-Fiction-Roman, aufgrund der Blogtour eigentlich, namhafter Autor. Und sowas von vollgestopft mit Technik, die erfunden ist, weil es ja weit, weit in der Zukunft spielt, aber trotzdem fast im Detail erklärt wird, mit Erklärungen, die ja auch in der Zukunft liegen, weil er macht das, der Andreas Brandhorst, lese ich gerade, der baut schon eine eigene Welt auf mit eigenen technischen Sachen, da kann man sich nicht irgendwo an Atomkraft festhalten, sondern wirklich, was ich vielen auch vorwerfe, dass sie was Heutiges nehmen, sondern er entwickelt was Neues, aber ich finde, dass dadurch bei ihm ist die Geschichte ein bisschen holprig ist, für mein Empfinden, weil man sich so aufhält. Und bei dir hatte ich jetzt in den ersten beiden Bänden, mehr kenne ich ja noch nicht, immer das Gefühl, es ist einfach die da vorherrschende Technik und das finde ich ziemlich gut, weil man macht sich ja jetzt auch keine Gedanken, wie funktioniert das iPhone oder sonst irgendwas. Es ist halt da.
Ja, das hat mir dabei auch selbst wenn sich jemand die Zeit nehmen würde, ihr zu erklären, wie genau irgendwas funktioniert, was ja keiner tun würde. Mhm. Sie hat gar nicht den Hintergrund, das zu verstehen. Und da ich aus ihrer Sicht erzähle, ja. Und ich finde es auch ein bisschen langweilig, wenn das übertrieben wird.
Fand ich auch so. Du hast ja so erklärt, warum die Raumschiffe jetzt keine Fenster haben, sondern so eine Projektion. Das hat ja eigentlich schon gereicht. Also ich fand das... Gerade das so gesund, dass das, was sie versteht, versteht der Leser ja auch. Und das hat sich dann schon gut dargestellt. Das war schon
ausreichend. Ja, dadurch ist man einfach in der Geschichte drin.
Sie würde von den komischen Photonen was erzählen, die was da machen. Hilft denn das weiter? Also hätte nicht wirklich weitergeholfen.
Genau. Dann muss ich auch sagen, also vielleicht mal ein kleines Lob von mir. Ich habe, glaube ich, in ich weiß nicht wie vielen Podcasts schon gesagt, dass ich ganz selten Bücher von Autorinnen lese, weil ich immer die Erfahrung gemacht habe, dass es bei Autorinnen immer nur um Gefühle und Liebe geht. Und endlich habe ich mal was gelesen, wo die Geschichte einfach gut ist.
Naja, also so dieses zwischenmenschliche Gefühle und Liebe, gibt es bei mir auch.
Kommt wahrscheinlich noch, oder lese ich nicht
mal. Nee, das gibt es das gibt in den ersten, ja, das ist ja hier ein ja, paar gleichrassige Kontrahenten gibt es ja auch, aber meistens spielt sich ja das mit den vorherrschenden Rasse, die das da so macht, also und da sind sie sehr distanziert, also diese das sind so ein bisschen auf einer anderen Ebene, spielen sich die Gefühle da ab.
Ja,
also.
Ja. Ja, es geht nicht primär um ihr romantisches Empfinden. Das stimmt.
Weil das ja auch komplett rausgerissen ist aus dieser Sozialisation, die wir hier sonst haben, wo Liebesgeschichten stattfinden und nachher lebten sie lange und zufrieden und haben, was weiß ich, viele Kinder und Enkel gehabt. Dadurch hast du ja praktisch da nicht in diese Rollen da reinplumpsen müssen mit der Geschichte, denke ich. Ne? Das war guter Umstand, um das mal ein bisschen fruchtbarer dazu machen. Wobei, man könnte aber schon das auch eine Liebesgeschichte, nicht, aber eine Freundschaftsgeschichte, an die soll man sagen, ist es dann ja schon, die mit ihren Schwierigkeiten da kämpft.
Ja, ein bisschen Liebe gibt es ja auch.
Ja. Ja, du hast dann selbst Self-Publishing gemacht. Mhm. Ist es nur auf Amazon erhältlich oder gibt es Roha noch in weiteren Portalen? Okay.
Dafür kann man es dort halt auch ausleihen. Also die bieten dieses Unlimited an.
Ja.
Das zahlt seinen Betrag und kann dafür die Bücher ausleihen. Das kann man mit meinen Büchern halt auch machen.
Das habe ich gesehen, da wollte ich dich sowieso fragen. Hat der Autor auch was davon, wenn er bei Unlimited mitmacht?
Ja. Und seitdem sie das, also Amazon hat das in den letzten Monaten ein bisschen umgestellt. Früher hat man eine Pauschale bekommen. Aha. Jedes Buch, egal wie lang, ob das jetzt ein Ratgeber von 10 Seiten oder ein Roman mit 1000 Seiten war, hat man einen bestimmten Betrag bekommen, wenn es ausgeliehen und zum Teil gelesen wurde.
Mhm.
Und jetzt wird das seitengenau abgerechnet. Da wird der Inhalt des Buchs wird irgendwie auf Amazon-Seiten aufgeschlüsselt.
Mhm.
Also es entspricht nicht den Taschenbuchseiten, sondern das weiß nur Amazon, wie genau sich das ergibt. Und man kriegt pro gelesene Seite, bekommt man einen gewissen Betrag. Und das lohnt sich tatsächlich bei langen Büchern.
Okay, das ist gut.
Genau. Also ich freue mich auch über jede Ausleihe.
Bleibt da mehr übrig, als weil du hast ja, ich glaube, das erste Buch kostet, wenn man es kauft, 99 Cent, glaube ich.
Ja.
Und die anderen waren es 4,99, glaube ich.
Ja, genau, zwischen 3 und 4,99.
Ja, ist dann bei der Ausleihe mehr drin oder pro Buch oder ist es dann doch noch ein bisschen unter dem? Weil ich meine, du wirst wahrscheinlich von 99 Cent, schätze ich mal, auch nicht die 99 Cent kriegen.
Nee, leider nicht. ja, also bei der Länge meiner Bücher und dem momentanen Betrag, den man pro Seite bekommt, lohnt sich die Ausleihe für mich tatsächlich mehr als
okay.
Kauf. Aber das ist nie vorhersehbar. Je mehr Bücher ausgeliehen und gelesen werden, desto kleiner ist halt der Einzelbetrag, den man bekommt. Es gibt einen Fonds, der dann auf alles aufgeteilt wird.
Ach, so machen die das. Ah, okay. Mhm.
Ja.
Gar nicht dumm, wie die das machen.
Ja.
Je bekannter es wird, desto weniger bekommen die Autoren. Ist ja auch
ein bisschen umgekehrt, oder?
Ja.
Wie sonst.
Ja, halt. Ja.
Ja, vielleicht mal zum rein technisch Publizieren. Wie aufwendig war denn das mit Amazon, das alles zu machen? Was muss man denn da alles so berücksichtigen?
Also so gut wie gar nichts. Mhm. Also es ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Man hat so eine Maske, in die muss man ein paar Sachen eingeben, sowas wie Titel, Autorennamen und so weiter, die Datei hochladen. Man kann die sogar als, wenn man über Word schreibt, sogar eine Word-Datei einfach hochladen.
Mhm.
Das wird umgewandelt.
Mhm.
Coverbild einfügen. Was wir ja auch noch eingeben, wer haben möchte. Das ist sehr, sehr cool.
Mhm. Die haben das, glaube ich, inzwischen auch ein bisschen ausgebaut. Also bei den letzten Büchern, die ich irgendwo im Kindle gelesen habe, habe ich gesehen, man kann auch selber Fehler melden. Das war am Anfang, glaube ich, nicht so. Also Tippfehler oder sonstige Sachen. Bekommst du über den Kanal auch ab und zu noch irgendein Feedback von den Lesern?
So eine Nachricht bekommen, dass sich in einem Buch auch an irgendeiner Seite ein Fehler befindet.
Mhm.
Ja, das meiste Feedback ist dann tatsächlich über Facebook oder halt die Bewertung bei Amazon von den Lesern.
Weißt du ungefähr, wie viele Leser du hast? Oder hattest?
Ich weiß, wie viele Bücher ich verkauft habe.
Okay. Sind es viele?
Mehr, als ich mir erhofft hatte.
Cool. Darfst du eine Zahl sagen?
Also jetzt insgesamt bin ich bei knapp 36.000.
Alle fünf Bände zusammen, aber, oder?
Genau.
cooler Schnitt. Das ist ein guter Schnitt. Mhm.
Ja, ich denke auch.
Jetzt nach dem Podcast wird es doppelt locker.
Ja, klar. Nein, das ist ja, aber echt. Weil, na, wir haben ja schon öfters drüber diskutiert und der Waldemar hat, glaube ich, Roha gefunden beim Ausleihen, oder? Du hast doch dann.
Ja.
Genau. Mhm. Und ich finde es dann schön, wenn es eben so eine kleine Plattform gibt, in der man dann, ich will jetzt nicht Newcomer sagen, weil die haben ja auch namhafte Autoren drin, die schon ihren Namen gemacht haben, aber dass man dann eine recht gute Möglichkeit hat, um jemanden zu entdecken und dass dann der zweite Band ein bisschen mehr kostet, ist gar kein Thema.
Roha dann der erste Band überraschend zu Ende war, das war ja so überraschend ja dahingehend, dass man noch weiterlesen will. Ja. Habe ich mir gedacht, ja, kein Thema. Ich wollte das eigentlich zahlen, aber das war dann zu Ende. Ja. Und das zweite war gar keine Frage, dass ich das kaufe, weil die Zeitverkürzung oder das war es schon allemal wert. Also,
Aber es ist eine schöne Plattform, da hat man, wenn man sich da.
Ja, schon.
Also dann, ich meine, es wird natürlich mit Self-Publishing, was ich gemerkt habe, es wird immer mehr. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die Qualität, trotzdem es jeder, der zwei Wörter zu Papier bringt, machen kann, ist aber doch sehr viel Qualität drinnen. Das finde ich ziemlich klasse.
Ja, schon. Ja, ich muss also, als ich damals Roha gefunden habe, was war das noch? Ich habe noch zwei andere Bücher vorher gelesen, zwei andere Autoren, sagen wir mal. Danach muss ich sagen, vielleicht letztes Jahr, kam eine Riesenwelle, die ich fast alle dann angefangen habe zu lesen, aber die haben fast alle gleich angefangen. Mhm. Ja, da war wieder irgendwas, wo irgendwelche jemand in den Weltraum geflogen ist, wie auch immer geartet. Wenn ich mir das jetzt anschaue, sind noch wieder. Das war dann genau der richtige Zeitpunkt, damals anzufangen, um noch eine von den ersten zu sein. Jetzt sind da so viele und alle ähnlich, dann macht es auch keinen Spaß, da einzusteigen. Mhm. Ob die sich da gegenseitig abschreiben, weiß ich nicht, aber die trauen sich dann vielleicht, sagen, ach, das könnte ich auch schreiben und dann wird es losgekrickelt.
Wie wichtig sind denn für dich so dumme Leute wie mich, die Rezensionen über Bücher schreiben?
Sehr wichtig. Also ich freue mich über jede gute Bewertung, die ich bekomme. Ich bin bei jeder schlechten am Boden zerstört. Das ist natürlich ein wichtiges Feedback.
Ja, nimmst du das also wirklich zu Herzen, weil von einigen Autoren haben wir gehört, ja, die schreiben, der Schreibenswille, natürlich Feedback ist gut, aber sie wollen ja nicht alle glücklich machen mit ihren Büchern. Hast du den Anspruch an dich?
Ich würde mir natürlich wünschen, dass jeder glücklich ist, der meine Bücher liest. Das geht natürlich nicht, aber schön wär's. Also ich schreibe jetzt auch nicht unbedingt, klar, ich schreibe auch für mich, weil ich das gerne tue und gerne möchte. Aber ich finde das viel schöner, wenn mir dann ein Leser eine E-Mail schreibt und sagt, wie zufrieden er mit dem letzten Buch war. Oder auch, was ihn daran gestört hat. Mhm.
Gibt es da auch negative Erfahrungen seit der Veröffentlichung?
Ja, klar. Also ich habe ja auch ein paar schlechte Bewertungen kassiert. Mhm. Die hatten sicherlich ihre Berechtigung, aber die sind schwer zu verdauen. Gerade so die ersten, die man bekommt.
Wobei man natürlich nie vergessen darf, dass es immer nur die Meinung einer einzelnen Person ist, ja, so eine Rezension.
Ja, das stimmt. Und also mit der Zeit geht es ja auch. Und dann dauert es ein bisschen, dann kann man das sacken lassen und dann irgendwann auch mal dran gehen und gucken, was genau passt in dieser Person nicht. Was hätte ich vielleicht besser machen können? Und daran, naja, sich verbessern dadurch.
Macht das Sinn, dann allen recht zu tun? Oder bezieht sich das so auf den Inhalt oder auf den Stil oder so, dass das tatsächlich konstruktive Kritik ist? Oder sind das so Sachen, wo man sagt, eigentlich wollte ich es aber genauso haben, auch wenn du dir das nicht gefällt?
Ja, also manche Leute schreiben einfach nur das schlechteste Buch, das ich je gelesen habe. Mhm. Ja gut, tut mir dann leid für die Person.
Das erste Buch ist, was ich gelesen habe.
Anderen merkt man dann, naja, ich habe das und das erwartet und das nicht bekommen. Und dann kann man immer drüber nachdenken, habe ich vielleicht in der Beschreibung nicht gut genug gesagt, worum es geht? Muss ich vielleicht reinschreiben, es ist eine Space Oper, damit die Leute nicht was Postapokalyptisches erwarten? Das hilft dann schon.
Mhm. Okay, stimmt. Ja, das ist, sehe ich aber auch ein bisschen als konstruktive Kritik, ja. Deshalb kritisieren, so wie wir als Kritiker im weitesten Sinne, man weiß ja auch, wenn der Jürgen oder ich vom Buch erzählen, dass nicht unbedingt seine Bücher mir gefallen und meine Bücher ihm, haben wir ja auch solche.
Das haben wir jedes Mal das Problem.
Richtig, und da sind schon Zuhörer, die auch sagen, okay, gut, wenn der Waldemar sagt, das Buch taugt nichts, dann lese ich das gerade, weil ich mag dann lieber solche, die ihm nicht gefallen und dem Jürgen gefallen. Also von daher ist das schon, stimmt. Also das besser zu beschreiben, ist schon nicht schlecht. Da ist mir letztens aufgefallen, ich weiß jetzt nicht, welches Buch ich da gelesen habe, und Vorbereitung auf den letzten Termin, wo wir hier was mit dir das Interview machen sollten, habe ich mir gedacht, ja, irgendwas fehlt mir aber an deinen Büchern. Also es fehlt nicht so, dass ich das nicht lesen würde deswegen, sondern da ist irgendwas, was nicht besetzt ist, sagen wir mal so. Und dann habe ich so lange sinniert, dachte ich mir, meine Güte, also gut, Fantasie ist drin und Technik ist drin und spannend ist es auch, weil wenn Spannung fehlen würde, wär's schade. Also spannend ist es. Und da dachte ich mir, meine Güte, was fehlt denn da? Und dann ist mir eingefallen, Humor. Also du hast ja überhaupt nichts Witziges, will ich nicht sagen, aber auf diese so Weltraum-Gimmicks, Humor sieht man, glaube ich, bei dir wenig. Oder sehe ich das jetzt falsch?
Ja, ich weiß nicht.
Na, ich vermisse es nicht. Also beim Lesen habe ich es nicht vermisst. Nur im Nachhinein, ich habe gesagt, irgendwas ist da anders wie bei anderen. Also so dass, ja, Essen sind, hat sie ja keine Kontrahenten dabei, mit denen sie Witzchen machen kann. Das ist schon klar. Ist das nicht in dein Stil, oder war das nur die Geschichte, die es nicht hergegeben hat?
Man sagt mir generell nach, dass ich nicht so viel Humor habe. Aber es kann schon an mir liegen. Ich habe versucht, ein bisschen Situationskomik einfließen zu lassen, aber es ist wirklich jetzt kein Fokus drauf gelegt worden. Das stimmt. Das glaube ich auch einfach nicht meins.
Wie gesagt, ich habe es nicht vermisst. Ich glaube, schlimmer wäre, wenn du dich dann zwingen würdest, da tatsächlich irgendwelche Gags da reinzubringen und das dann so erzwungen weg. Das macht immer das Ganze ein bisschen unnatürlich. Also wie gesagt, ich habe bis zum Ende fünften Band das nicht vermisst, und im Nachhinein ist mir dann irgendwie so aufgefallen, da ist so, wenn man sich das Ziffernblatt vorstellt, von der Uhr, eine Stunde fehlt da irgendwie. Was war denn das jetzt?
Oh, um Gottes Willen. Du hast ja beachtet.
Ja, auf was achte ich denn? Also viele Bücher fange ich an zu lesen und die Sprache ist total hakelig am Anfang. Das ist hier ja nicht. Du liest, also zumindest für meine Alpha-Wellen ist das passt. Ich weiß nicht, bei dir hast du da irgendwie angeheckt an
Na,
komischen
mir hat es
Formulierungen
total
oder?
gefallen. Ich bin ja sehr skeptisch auf Rohr zugegangen, nachdem du ja andauernd gesagt hast, dass es so genial ist. Und mir eigentlich noch nie gefallen hat, was dem Waldemar an Büchern gefallen hat. Deswegen war ich sehr skeptisch, was Roha betrifft, aber es hat mir unwahrscheinlich gut gefallen, so dass ich die anderen drei auch noch lese. Ich habe sie eigentlich nur deswegen nicht gelesen, weil ich natürlich jedes Mal drüber schreiben möchte, und ich wollte nicht, dass die fünf Bände auf Hysterica hintereinander dastehen, dass es ausschaut wie so eine Roha-Werbeplattform. Und ist auch, glaube ich, ein bisschen besser für dich dann, wenn da ein bisschen ein paar Bücher dazwischen wieder
In
stehen. Ich
2 Jahren
glaube, das
die
ist
letzte
geschickter.
Rezension. Ich muss ja auch warten auf die Bücher, also kannst du ruhig mal
Ja, genau,
Pause
ich kann
machen,
auch ein
das
bisschen
schadet ja
warten. Ja,
nicht.
genau. Und ich finde es auch gut, dass ein Autor was davon hat von diesem Unlimited, weil wir denken gerade in der Familie darüber nach, ob wir das auch abschließen, was ja, glaube ich, 10 € pro Monat kostet, wenn ich mich nicht täusche. Und ich hatte echt Angst, dass dann die Autoren gebeutelt werden. Aber scheinbar, wenn es doch was hilft, dann habe ich wieder ein besseres Gewissen, wenn ich es mache.
Das hängt nur mit der Buchlänge zusammen. Jetzt zumindest.
Ja. Cool.
Ja gut, aber kann da jeder reinkommen in den Pool? Oder das heißt, da ist Müll oder was Gutes, alles gleich bewertet? Oder wie wird das bewertet?
Jeder
Aha,
kann
okay.
da mitmachen. Das heißt, nur wenn du bei Limited dabei bist, dann kannst du mich aber auch veröffentlichen. Dann bist du exklusiv bei Amazon.
Ach so, okay. Gedruckt kam dein Buch jetzt auch raus?
Ja, über Create Space. Das ist auch gehört auch zu Amazon, mehr oder weniger dazu.
Wie läuft es da mit dem Absatz? Musst du dann irgendwie, was weiß ich, 1000 Bücher erstmal drucken lassen oder wie sieht das da aus?
Nee, das ist auch Print on Demand. Also die Leute bestellen das Buch und es wird gedruckt und hingeschickt. Ich habe mich den Keller voll. Das war nämlich auch meine Sorge.
Hast du so ein Buch mal in der Hand gehabt, wie das, wie sich das anfühlt?
Meine eigene?
Ja.
Ja, ich habe mir von allen habe ich mir ein Probeexemplar bestellt und die dann nochmal durchgeguckt, ob nicht irgendwelche Absätze komisch sind oder ja, ob das halt. Also ich habe die alle auch zu Hause.
Und gute Qualität.
Jetzt gerade nicht so gut verstanden.
Ist es gute Qualität, was die abliefern?
Ja, ich finde schon. Also man kann sich nicht beklagen.
Die machen da richtig Vollprogramm, Amazon. Finde ich interessant.
Ja, ich finde gut, dass das den Autoren so einfach macht. Also wenn du kommst manchmal auch ein bisschen hackelig rüber, aber wir sagen dir dann Bescheid, wenn du das irgendwas wiederholen musst, sag das uns bitte auch, dass wir was wiederholen sollen. Ich finde es gut, dass diesen Autoren so einfach machen, weil eigentlich will man sich ja da keinen Kopf drum machen. Das haben wir ja mit Lucifer Verlag auch gehabt. Er will ja den Autoren das auch abnehmen, das Leid des Verlegers dazu machen. Und das scheinen die denen doch sehr gut gemacht zu haben. Doch.
Ja, mich auch. Also so von technischer Seite sind die echt, da kann man sich nicht beklagen. Ich wüsste nicht, was man noch besser machen könnte. Die ganze Arbeit hat man natürlich trotzdem selbst.
Ja klar.
Ja. Schreiben muss man schon
selber. Schreiben muss man selber. Was liest du denn so, Katja?
Ja, formatieren und so.
Also.
Zum Privaten, nur Dinge, die nicht in dem Genre spielen, das ich selber schreibe.
Ehrlich wahr?
Ja, ja, sonst fängt man an, sich inspirieren zu lassen. Das heißt, man klaut und das bin ich nicht.
Das dann infizieren eher. Inspirieren.
Das finde ich, also du bist das komplette Gegenteil von dem, was ich immer so gehört habe. Also die meisten Autoren erzählen mir immer, man muss die Geschichte plotten und du sagst, du schreibst sie quasi mehr oder weniger runter, natürlich wohl überlegt. Und dann hört man auch immer, wenn man gerne Krimis schreibt, dann soll man viele Krimis lesen. Wenn man gerne Science Fiction schreibt, soll man viel Science Fiction lesen. Ich dachte immer, das kann doch nicht wahr sein. Und jetzt kommst du ums Eck und sagst, ich lese extra kein Science Fiction, aber schreib gute Science Fiction. Das finde ich cool.
Ja, vielleicht wären die Bücher ja viel, viel besser, wenn ich ganz viel Science Fiction gelesen hätte. Aber ich bemerke das bei mir sehr stark, wenn ich, ich finde dann manche Ideen richtig toll oder Charaktere. Aha. Und baue dann schon so in Gedanken in meine eigene Geschichte ein, aber es ist ja nicht Sinn der Sache, dass man sich da bei anderen bedient.
Das macht man also zwangsläufig, glaube ich. Also mir gefällt das eben nicht, dann hast du ein Buch und kennst du alle. Also wie gesagt, jetzt wenn du da reinschaust und sagst Science Fiction, alle spielen um ähnliche Sachen da herum, weil jeder guckt sich das vom anderen und sagt, ah, das kann ich aber ein bisschen besser machen als der. Also das finde ich, deshalb war das jetzt, das Rocha ein bisschen herausragend aus dem Ganzen, fand ich jetzt zumindest.
Ja, aber vom Gedanken her finde ich es interessant, weil man hört wirklich andere Sachen. Und wenn jemand sagt, er schreibt Science Fiction oder Fantasy, ist ja alles austauschbar, dann erwarten die Leute ja, dass der sich da auskennt ohne Ende. Und deswegen finde ich es umso spannender, wenn jemand einen sehr guten Science-Fiction-Roman abliefert, aber in dem Genre überhaupt nicht verhaftet ist. Finde ich echt, das finde ich richtig klasse.
Ja, schon. Stell vor,
wie bist du denn eigentlich in der Weltraumwelt gelandet mit, wie heißt sie? Ich weiß gar nicht mehr, wie die Protagonistin heißt. Wie heißt sie denn? Sag's mir.
Julia, nee,
heißt sie? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Lalia? Oh, Katja, hilf uns. Wie hieß sie?
Ach, sie ist weg, deshalb.
Ja, dieses blöde.
Soll ich mein Skype nehmen?
Ja, Skype ist echt doof.
Ja. Und erschwerten Bedingungen hier. Das ist ja nicht so wie unsere Weltraumgeschichten. Da geht die wenn, Kommunikation.
Immer wenn wir eine Frage stellen, da bricht Skype zusammen.
Musste im nächsten Buch einbauen. Oder? Sie gab ihr eine wichtige Nachricht und blub.
Also, wie bist du denn im Weltraum gelandet in deinem Schreiben, obwohl du rein leserisch, sage ich jetzt mal, und es ist ja auch eine, jetzt die, das Genre, das überwiegend männliche Wesen lesen, haben wir gesagt, dass das eben im Science Fiction stattfindet.
Das ist einfach so passiert. Also ich habe da keine gute Antwort drauf, muss ich sagen.
Echt?
Ja, ich habe da das erste Kapitel geschrieben und erwischte mich dabei, dass ich da irgendwas vom Shuttle schreibe, das zu einer Raumstation fliegt. Und ja, okay, dann hat sowas mit Aliens zu tun. Dachte ich mir dabei.
Gab es dann irgendwelche Sachen, Themen, die, auf die du dich vorbereiten musstest, was so, ja wohl Planeten etc. oder Notwendigkeiten, die es in der Science Fiction gibt, für dich notwendig waren zu wissen? Irgendwelche Recherchetätigkeiten?
Ja, also bei ein paar Dingen muss man tatsächlich jetzt ein bisschen nachlesen. Und ich habe auch einen Bekannten, der ist Astrophysiker, der muss dann dafür herhalten, wenn ich irgendwelche absonderlichen Fragen habe. Damit es nicht so ganz so unwahrscheinlich ist. Der mir auch ganz geduldig beantwortet.
Cool, ja. Also durch die, wenn du da über ein Portal geschrieben hast, wo die dann mit ihren Raumschiffen durchfliegen, da hat er das schon ein bisschen abgesegnet, ja.
Ja, nicht alles.
Das geht ja gar nicht. In meinem Buch schon.
Er sagt dann so Sachen wie, naja, die Physik ist bei dir ja nicht ganz so wichtig.
Ist aber auch, ja, das ist aber genau das, was das Buch ausmacht, muss ich echt sagen. Weil wenn es dann wieder physikalisch wasserdicht ist, dann lese es ich nicht fertig. Ja, und weil das meistens dann so trocken wird.
Und jetzt ehrlich gesagt, in der Technik sehen wir doch auch das, was sich die Leute noch vor 2000 Jahren gar nicht vorstellen konnten. Es funktioniert ja trotzdem. Aber so Sachen wie Skype ist cool. Ja. Ist da deine Leitung so schlecht oder hast du...
Ich habe mich das gerade auch gefragt, aber bei mir wird kein Problem angezeigt.
Haben wir hier irgendwas?
Ja, normalerweise läuft das bei mir hier alles. Aber keine Ahnung, vielleicht machen da die Kinder oben wieder irgendwas mit irgendwelchen...
Ach so, laden irgendwas runter. Ja, oder du lädst El Capitan runter.
Dann merkt man, wir reden über Science Fiction und Skype.
Wir sind noch nicht so weit.
Wir sind einfach noch nicht so weit, nee. Das kann mir auch keiner die Technik erklären. Ja, super. Also ich finde das, ich glaube, ich habe es ja schon geschrieben, ich kann auf jeden Fall Roha jedem nur empfehlen. Es sind 5 Bände. Zwei davon machen richtig Spaß, die anderen 3 kenne ich nicht, aber laut Waldemar machen alle 5 Spaß. kommt denn von K.T. Spreckelsen dann demnächst noch irgendwas Neues?
Ja, ich schreibe momentan an diversen Geschichten. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt als nächstes fertig mache, aber ich habe einmal einen Science-Fiction-Roman, der in welchem Universum spielt, aber mit anderen Protagonisten. Der ist schon bei ungefähr 300 Seiten. Ich bin auf das Ende. Und ich habe mich auch hinreißen lassen, doch noch einen 6. Band anzufangen. Oder da weiß ich noch nicht, ob ich den...
Also was interessant wäre, jetzt so, wo ich dann noch so eine Lücke im Ziffernblatt habe, wenn natürlich diese Insektoiden, gegen die da kämpfen, weil die, da weiß man ja nicht, was dahinter steckt. Und du lässt es aber so offen, dass da noch was Größeres dahinter ist. Das wäre schon interessant, noch da geerdet zu werden, sage ich mal so. Planst du da was?
Jetzt war die Verbindung gerade echt.
Achso, nee, ich wiederhole es ja gerne. Ja, also auch unsere Hörer hören Sachen gerne zweimal von uns, das ist ja kein Thema. diese Insektoiden, gegen die da gekämpft haben, das lässt du ja so ein bisschen offen, wo die herkamen und was sie gesteuert hat und wie das alles da so funktioniert hat. Für mich wäre das so recht interessant, das zu erfahren. Planst du da irgendwas ergänzend zu schreiben oder von der anderen Seite vielleicht das auch nochmal aufzuziehen?
Ja, also das, dem einen Buch, das ich jetzt gerade schreibe, wird es auch ein wenig um die Schöpfer gehen. Mhm.
Okay, gut, ja, die waren ja nämlich das... hat sich so angefühlt, als ob es, oder gelesen, als ob es noch spannend sein könnte, was dahinter steckt. Weil das ist ja wieder so ein neues Universum, was jetzt eigentlich vielleicht nur eine kleine Parzelle, die wir hier betrachtet haben, das ist, und der Rest könnte noch viel größer sein. Na gut, da bin ich mal gespannt.
Wie viel schreibst du denn am Tag?
Oh, ist unterschiedlich. Also normalerweise von der Zeit, vom Zeiteinsatz her, zwischen 8 und 15 Stunden. Und an guten Tagen kommt auch richtig viel bei rum. An schlechten Tagen sind es dann trotz der langen Zeit vom Rechner nur ein paar Seiten. Mhm. Kann man pauschal gar nicht so sagen.
Wie kamst du auf die Namen von den ganzen Darstellern da drin? Weil das ist ja ein paar irdisch, und die Lilia heißt ja, naja, ist das wirklich ein Name so bei uns hier? Zumindest die Außerirdischen, die hatten ja alle recht kuriose Namen. Hast du das jetzt irgendwie gewürfelt oder wo hast du die denn her?
Ich habe die einfach zusammengetippt.
Echt? Oder hast du bis ab und zu auf Hochkomma gekommen oder was?
Ausprobiert, geguckt, kann man es noch halbwegs aussprechen? Mhm. Oder ist der Leser verärgert, weil er immer über den Namen hinweglesen muss?
Mhm. Ja gut, nicht alle Namen habe ich mir dann selber im Kopf laut vorgelesen, weil die waren aber dann ziemlich einfach zu erkennen, wer das jetzt dann so ist. Okay.
Also ich habe versucht, auf diese typisch, kennt man ja aus dem Fantasy-Bereich, diese elfischen Namen, die 3 H's, 12 Y's und ganz viele Striche dazwischen haben, die man beim besten Willen nicht aussprechen kann, habe ich versucht, darauf zu verzichten.
Ja, schön, das finde ich klasse.
Na gut, am Anfang war auch, da, das war glaube ich im ersten Buch, wo du erzählt hast, dass die... Wie hieß jetzt nochmal die Rasse von denen, die da so das gemacht hat, die Roha geflogen ist, dass die auch ihre Welt mal ein bisschen eingeeinfacht haben, dass da die Sprachen reduziert haben. War da so ein bisschen irgendwie Kritik an den Erdlingen, dass die sich hier mit ihren Diversität verzetteln oder sowas? Wolltest du das mal loswerden oder hast du das einfach nur so beim Schreiben ergeben?
Das hat sich so ergeben.
Ja?
Bei so einer Gesellschaft, die uns alt vorstößt, dass sich dann diese vielen Sprachen, wie wir sie auch haben, irgendwann erübrigen.
Oder Dialekte.
Ja, oder Dialekte auch. Ich glaube, das ist so eine gesellschaftliche Entwicklung, die mit der Zeit irgendwie kommt.
So Reifeprozess, wenn man raus will, muss man dann eine Sprache sprechen. Ja, das
kann ich mir vorstellen.
Ja, das passt.
Wird aber noch ein bisschen dauern, schätze ich.
Sehr weit kommen wir nicht hin. Wir sind Kometen angehopst, zum Mars auch nicht. Gut, gut.
Ja, super. Dann kann ich eigentlich nur sagen, vielen Dank, oder?
Weil, oder willst du noch irgendwas?
Willst du noch irgendwas offenbaren, was in den nächsten Bänden kommt?
Nee, das nicht, aber ich möchte mich ganz herzlich für die Einladung bedanken.
Ja, gerne.
Für das Gespräch, auch wenn es ein bisschen unterbrochen war zeitweise.
Die Technik. In deinem Buch wäre es besser, glaube ich.
Ja, das ärgert mich auch wirklich. Ich habe das jetzt überhaupt bei Skype öfters schon. Ich hatte das gestern ja auch, als ich Vormittag was aufgenommen habe. Mhm. Meine Tochter hat vorhin geschimpft, weil sie auch mit der Freundin geskypt hat. Und irgendwie bricht es immer zusammen, dieses Skype. Und ich weiß aber nicht, woran es liegt.
Sollen wir auf was anderes umsteigen? Na, können wir mal technisch uns weiterentwickeln.
Ja, ich bin ja schon froh, wenn die Leute, wenn man irgendwas hat, was, ja.
Vielleicht immer was mal jeder hat.
FaceTime oder sowas. Nee, klasse. Dann wünsche ich dir viel, 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 viel Erfolg mit Roha weiterhin.
Und den neuen Büchern, die da
anstehen. Und den neuen Büchern natürlich. Wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, die ersten zwei, die niederschmetternden Kritiken für die nächsten drei, die schreibe ich dann sowieso, nachdem ich es gelesen habe. Aber ich habe gerade so viel zum, also ich habe echt so viel zum Lesen, aber ich hab die bei mir schon drauf, die Dinger. Ich muss, also die kommen.
Du brauchst nicht entschuldigen, du.
Nein,
du leidest drunter, ich sehe dir das.
Ich leide da auch wirklich drunter. Das ist unfassbar, weil ich so vielen Autoren irgendwas verspreche Und dann kommt auch noch Stephen King ums Eck und schmeißt auch wieder ein Buch auf den Markt. Und ich sage, Mist.
Katja, du musst gegen Stephen King konkurrieren.
Ja. Auf jeden Fall unwahrscheinlich viel Erfolg. Daran merkt man auch, dass es sich lohnt, wenn man sich die Mühe macht, gute Bücher zu schreiben und vielleicht auch selbst veröffentlicht. Mhm. Wir werden im nächsten Podcast das Gegenteil hören, weil ich da mit einem Verlag gesprochen habe. Die sagen dann natürlich das Gegenteil.
Das ist egal, was man macht, oder?
Das ist ganz egal. Nein, das ist ja nicht schlimm. Ich glaube, dass alles seine Vorzüge hat. Ich glaube, nach meiner bisherigen Erfahrung ist ein Verlag sehr hilfreich, wenn man es jetzt komplett alleine nicht könnte, glaube ich. Also wenn man eine coole Idee hat, man schreibt die zusammen und ich habe jetzt von mehreren, hat ja der Lucifer auch damals gesagt, dass manchmal die Skripte von den Autoren unwahrscheinlich schlecht sind, aber die Idee ist halt genial und genial runtergeschrieben, aber alles Rechtschreibfehler, Logikfehler und weiß der Geier und darüber kümmern sich halt dann eben die Profis und dann eben auch Marketing und solche Geschichten.
Ja. Aber das sind aber dann, ja, also das haben wir ja hier bei den Rocha oder bei Katja haben wir gesehen, die schreibt schon länger. Das heißt, ja, das ist keine unerfahrene Sache. Du merkst schon echt, wenn du Bücher liest, auch bei Amazon, und du liest, dass es das erste Mal ist, das merkst du sofort. Also wenn du nicht das allererste Buch liest, sondern schon mehrere Bücher zum Vergleich hast, dann merkst du auch, also ich unterstelle mir selber, dass ich auch merke, bei den Büchern habe ich das zumindest gedacht, zu merken, das habe ich tätig, dass es mit Herzblut geschrieben ist. Ja? Da fließt was rein. Und das muss dann schon so funktionieren, dann funktioniert es auch. Wenn ich dann so Autoren lese, die dann anfangen, meine berühmten Füllsätze basteln oder an Haaren herbeigezogene Geschichten zu machen, nur um das Buch auf 500 Seiten zu kriegen oder irgend sowas, das merkt man schon. Und das macht, glaube ich, kein Leser froh, wenn du dann so sagst, oh Gott, das ist jetzt hier.
Ja, aber du musst natürlich, wenn du Self-Publishing machst, wie Katja, musst du auch die Lust haben auf dieses ganze Außenrum.
Das schon, ja. Und Lust und auch Fähigkeit. Also manchen geht genau, das Lust ja ein bisschen ab, das überhaupt zu sehen, was da notwendig ist.
Genau. Und andere gibt es halt welche, die schreiben eben nur und können das vielleicht mehr oder weniger gut, vielleicht mit einer genialen Idee, aber handwerklich nicht so gut, die brauchen halt einen Verlag. Mhm. Muss ja auch ein bisschen für den Verlag reden.
Ja, natürlich.
Ja, klar, sonst Kontakt wird alles von mir. Sonst drehe ich mich so wie die Fahne im Wind hier bei jedem Interviewpartner. Nee, klasse. Katja, vielen Dank. Dann hörst du uns noch?
Ich höre euch noch. Ja, ich höre euch
noch. Dann auf jeden Fall vielen Dank, dass es geklappt hat. Heute bin ich da mit den Halsschmerzen, aber das ist besser ich als wer anders.
Wir drücken dir die Daumen für die nächsten Bücher.
Genau.
Bin schon gespannt.
Dann in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal geht nicht. Doch, du musst uns anhören. Also dann eigentlich
ich höre euch dann Mal, passiv. Weil ich bin dann passiv dabei. Ja.
Okay. Bis dann.
Tschüss. Dann. Ciao.
So, liebe Hörer, das war 53 Minuten mit Katja Spreckelsen, der Autorin von Roha, der Roha-Reihe.
Live dabei.
Und deswegen kann es unter Umständen sein, wir haben das gemerkt, dass wir wahrscheinlich lauter sind als Katja, Asche über unser Haupt, aber irgendwie gab heute Skype nicht so viel her, wie es
der technischen Beschreibung steht.
Ja, genau, wie es in der technischen Beschreibung steht. Und wie es auch schon öfters hergegeben hat. Ich hoffe, es klappt trotzdem noch gut im Anhören, damit man der Erzählung von ihr und uns folgen kann. Und wir hatten ein paar Aussetzer. Mhm. Ich hoffe, es ist nicht zu stören, aber es ist dabei nichts verloren gegangen. Wir haben einfach weiterlaufen lassen und jedes Mal gleich eingewählt. Und wenn eine Frage zu wiederholen war, haben wir es wiederholt. Und meistens war es aber so, dass wir die Frage schon gestellt hatten und dann ist sie rausgekommen.
Ja, alles gehört. Ja, genau. Stimmt, ich eigentlich, komm, ja? Erzählen wir doch mal, was wir erzählt haben.
Ja, weil ich immer so netter, ich bin halt immer so ein großer Erzähler.
Mach mal eine Zusammenfassung, genau.
Nein, ich find Roha gut, mir gefällt das, muss ich sagen. Was ich nicht wusste ist, ich hatte da echt, weil wir überlegen zurzeit, ob wir Unlimited machen, weil meine Frau leiht viele Bücher aus. Mhm. Und bei dem Amazon Prime kannst du ja nur ein Buch pro Monat ausleihen.
Ja, wobei ich das ja jetzt kaum noch mache. Was ich damit eigentlich machen wollte, ist, wo es beim Essen Büchern ja gut funktioniert hat, ich habe mir, glaube ich, den Essen Rocha ausgeliehen, genau. Den habe ich mir ausgeliehen und das hat gut funktioniert. Und dann habe ich mir dann noch ein Buch ausgeliehen Und das war Mist. Da liest du dann 10 Seiten und sagst, oh Gott, das ist nicht meins.
Ja, das
dann gibst du es zurück runter, ja. Und dann hast du einen Monat, musst du jetzt warten. Also,
das ist scheiße, ja.
War so nicht erquicklich. Dann war besser, als wir dann diese Probelesung gemacht haben, dann 1 oder 2 Kapitel drin. Zumindest habe ich dann raus, ob das mein Schreibstil ist, den ich gerne lese oder den ich überhaupt aufnehmen kann. Weil es sind ja manchmal so Sachen, die man gerade so bei den Autoren, die auf Amazon sind, da sind schon ein paar dabei, wo ich das gar nicht lesen kann. Das ist furchtbar.
Also wir hatten ja, also dieses Unlimited kostet ja jetzt wie auch Audible, also du zahlst 10 Euro im Monat ungefähr oder irgendwas. Und du kannst, was ja auch hier die Überlegung war, weil wir einen Account haben, du kannst 10 Bücher gleichzeitig auf deinem Gerät haben. Mhm. Also würde es ja alle abdecken, weil du liest ja ein Buch. Aber Unlimited heißt ja, gibst du das zurück, kannst du gleich wieder ins Ausland. Du hast nicht diese Monatssperre, sowas. Und deswegen, und ich habe dann auf meinem Wunschzettel gesehen, dass von den Büchern, die auf meinem Wunschzettel sind, noch tatsächlich einige sind, die Unlimited anbieten. Ich meine, jetzt haben wir zum Beispiel diese 3 Roha zum Beispiel, die mir noch fehlen. Dann Genesis, hast du gesagt, der ist auch Unlimited. Und dann hat noch einige, einer dachte ich mal, oder könnte es sich dann doch lohnen, wenn man selbstbestimmt liest, was ich immer wieder versuche. Ich kann natürlich dann auch ab und zu mal wieder irgendein Rätsel-Exemplar, aber das ist eigentlich, das muss ja nicht sein in dem Fall. Und ich finde es dann gut, wenn die auch was davon haben, weißt du, weil dann braucht mir da kein Rätsel-Exemplar schicken, weißt du, wenn er bei Unlimited sowieso drin ist, was ja die Neuen dann sowieso machen aus Eigenwerbung, dann kriegt er quasi noch Geld dafür, dass ich dieses Ding kostenlos, in Anführungsstrichen, mir ausleihe, lese. Und somit hat jeder was davon. Und dann gibt es auch noch eine Kritik, die entweder gut oder schlecht ist. Ich meine, halt Pech gehabt, wenn schlecht ist.
Ja, das wird sich, ich schätze, also erstens bin ich beruhigt, dass dieses Unlimited nicht total Ausbeutungskram ist. Vielleicht für den einen oder anderen wird er natürlich merken, dass es Ausbeutungskram ist.
Ja, wobei, wenn sie sagt, das ist ein Fonds, dann wird es natürlich irgendwann zu, könnte es eventuell, oder sie erhöhen den Fonds. Das ist natürlich die Frage.
Ja, ich weiß nicht, also ich denke, die passen ja alles so ein bisschen an. Also die sind ja flexibel und komplett in die falsche Richtung ist es ja nicht gelaufen, sonst wird ja auch kein Autor mehr zu denen hingehen. Ja, also wenn du da ein Buch rausmachst und das ist total kacke und kriegst kein Geld und ich weiß nicht was, dann machst du das auch nicht nochmal. Also das tun die aber. Das andere ist, was ich schon vorhin gesagt habe, das wird ein bisschen viel, was dort auf einmal da ist. Und wenn dann jetzt gute Qualität mit schlechten gleich bezahlt wird, wird sich wahrscheinlich auch eher so wieder anpassen. So wie viel Bücher wurden dann gelesen von dir. Ja, das erste ja okay. Und das zweite, wenn du es keine liest, dann kriegst du das auch nicht bezahlt oder sowas. Wird wahrscheinlich mal kommen, wenn das jetzt noch nicht in der Planung ist. Aber gut. Aber die wollen natürlich auch anlocken, Leute, die dort publizieren, weil, also ich fand jetzt, alle, die ich dort gelesen habe, waren alle anders als das, was man so bisher von Verlagen gekannt hat. Weil auch im Verlag, die wollen ja irgendwie die haben ein bestimmtes Weltbild, das die in den Büchern auch abbilden. Egal wie, ob das jetzt Krimis oder was auch immer ist. Und was da in dieses Weltbild nicht passt, ob das jetzt, haben wir ja gesagt, also Fantasy-Bücher findest du teilweise nur bei anderen Verlagen als Krimis oder Thriller. Da gibt es große Verlage, die das alles haben, aber wenn die kleine, weil die verschiedene Abteilungen haben, die das dann bewerten, aber die haben eine Philosophie und die versuchen die irgendwie zu folgen. Eine Philosophie zu haben, die dann heißt, ich habe keine
Verlage
Philosophie.
Die machen ja dann meistens so einzelne Bereiche auf.
Ja, die haben dann Abteilungen. Die
haben meistens Fantasy, auch andere Namen oder so.
Genau, die haben da andere Plakate hängen wie die Thriller und was weiß ich. Aber trotzdem sind sie alle eingefärbt. Das heißt, hast du 12 Verlage, hast aber 12 verschiedene Philosophien. Abzählbar, sagen wir mal, ist die ganze Geschichte. Hier ist es anders. Das heißt, da schmeißen Leute was raus und da sind so Genres, die sind postapokalyptisch und trotzdem Science Fiction und trotzdem vielleicht noch irgendwas konfuses, historischer Roman. Ja? Postapokalyptische Zukunft, Science Fiction, historischer Roman. Ja. Das kriegst du sonst beim Verlag nicht unter. Vielleicht beim Lucifer schon. Wir haben ja gehört, der ist ja ziemlich experimentierfreudig, aber der kann ja. Nur die Anzahl, die anschaust bei Amazon, was da alles ist, das kann er nicht verwursten. Ja, ja. Er würde sich dann auch natürlich die rausnehmen, die er zu seinem Weltbild am besten passen. Was ja nicht schlecht ist. Das haben wir ja damals beim Lucifer ja gesagt. Man weiß, wenn man bei ihm was kauft, dann ist es nichts, was man sagt, oh Gott, das kann ich gar nicht lesen.
Ja, klar. Ja, ja. Ja.
Hat da schon einen bestimmten Qualitätsanspruch.
Nee, war gut.
Gut, schön. Ja.
Ich finde es gut, wenn man
es
möglich ist, dadurch was
zu entdecken. Gibt einem so ein bisschen Mut, mal vielleicht, wenn man selber mal irgendwie dann doch meint, Schriftsteller stetig zu sein, mal sowas zumindest zu probieren, weil die meiste Angst hätte ich jetzt nicht vom Schreiben. Schreiben ist ja schon anstrengend genug, sondern tatsächlich das ganze Gewehre, auch was wir vom Lucifer Verlag gehört haben, dann haben die Autoren dann ihre Probleme, ja.
Ja, aber mal und davon abgesehen, da bist du schon am Ende deines Werkes.
Ja, also
das Problem ist,
er holt auch das Beste draus raus, ja, das muss
man
schon wissen.
Das Problem ist, dass man sich, glaube ich, immer selbst im Weg steht, was mich tierisch ärgert. Ich habe mir auch ein Buch gekauft, ich weiß es nicht ganz genau, das ist so dieses, so ein klassisches Beratungsbuch, weißt schon, heute nichts, morgen Autor oder sowas, also so heißt es nicht, aber ich weiß jetzt gerade den Titel nicht. Und auch was ich hier alles gelernt habe, eine Diskussion mit den ganzen Autoren, die wir hier hatten und auch mit Verlagen wurde schon gesprochen und was auch alles. Und das ist jetzt einfach, ich hatte jetzt das Gefühl von Katja dann einfach so zu den Akten gelegt, weil sie hat ja quasi 5 gute Bücher auf dem Markt, die wirklich Spaß machen. Und wenn es stimmt, im Großen und Ganzen runtergeschrieben, jetzt nicht ganz bisschen was muss man immer reinfaschen, aber das hatten wir ja auch bei Michael Dessieux, der seinen Zombie-Roman ja auch runtergeschrieben hat. Im Bus, hat er ja gesagt, immer in jeder Pause. Und das finde ich klasse, dass dann trotzdem sowas Geniales rauskommt, weil dann hat man die anderen, die sagen, ich plotte genau jedes ganz klein, was in jedem Kapitel passieren muss. Und die Bücher können dir auch nur gefallen oder nicht gefallen. Und die sind deswegen aber auch nicht detaillierter. Ich könnte mir vorstellen, dass du dann vielleicht den einen oder anderen Strang mehr aufmachen kannst, weil du dich da nicht verzettelst durch dieses einzelne Detail aufmalen und schreiben.
Also auch wenn wir die Bücher, hast ja mein Feedback ja von Dessieux, sind nicht so die Reise für mich.
Ja.
Aber der hat dadurch, dass er das auch so geschrieben hat, wie du es ja gerade gesagt hast, sind diese Füllsätze nicht drin. Ja, und ich glaube, diese Füllsätze kommen tatsächlich durch diese strukturierte Schreibung. Da sagst du, oh, jetzt habe ich hier ein Kapitel 7, das muss 170 Seiten haben. Ich kriege aber nur den Stoff für 17 Seiten. Was mache ich mit dem Rest? Und dann wird halt irgendwie geschrieben, ne, von der linken Hand in die rechte. Dazu, wie man das schreibt,
ich glaub,
das gibt es genügend Berater und man weiß, wie das
ist. Ich glaube, wenn du runterschreibst, hast du wahrscheinlich so einen Film vor Augen, könnte ich mir vorstellen, und versuchst ihn halt
darzulegen. Also ich habe ja schon ein paar Sachen, sagen wir so, das fängt schon mal bei, wo habe ich das erste Mal sowas gemerkt? Ich habe ja lange Zeit als Projektmanager gearbeitet. Und dann heißt es, sitze so am Flughafen irgendwo, fliegst du von irgendwo zurück, sagst, ach, schreibst du mal einen Bericht. So jetzt hier gerade. Gibt es zwar nicht viel zu berichten, aber schreibst du mal und wenn es gut ist, schickst du das mal an alle. Dann wurde es aber mal, dachte ich, dann schreibst du eine Seite gerade mal zusammen, dann wurde es aber auf einmal 10 Seiten. Sagst du, boah, geile Sachen, was alles passiert ist in dem Ding. Weil du hast das im Kopf, du hast aber den Zugriff erst dann drauf, wenn das tatsächlich, der Satz ist zu Ende und jetzt der nächste Satz ist aber schon im Kopf wieder da. Bewusst kannst du das ja nicht ganz haben. Aber wenn du das erste weggeschrieben hast, ist das nächste schon da. Und das dann leer schreiben, so leer kriegst du das ja nie, aber leer schreiben, solange noch was da ist, das ist schon ein interessantes Gefühl, vielleicht euphorisches Gefühl sogar. Blöd ist nur, wenn dann durch irgendwas kommt, dass dieses, es ist noch was da, und was, wenn das weg ist. Da haben die meisten Autoren dann dieses Blackout oder was sie das so nennen. Auf einmal denke ich, hallo, was ist der nächste Satz? Schüttel mit dem Kopf. Passiert aber nichts. Also das ist schon eine andere Art zu schreiben, als Projektmanager, wo du deine Protokolle oder deine strukturierte Geschichten schreibst. Ja, jetzt was ist, was weiß ich, Zulieferung A, bla 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 bla. Da hast du dann jetzt 2 Standardsätze. Oder wenn du den nimmst zum Beispiel, wenn die Polizisten irgendeinen Sachverhalt, Unfallhergang oder sowas beschreiben, die haben die ganzen Textbausteine im Kopf. Ja, das heißt, dort ist keine neue Geschichte, die beschreiben nur das, was sie sehen. Ja. So, und diese standardisierten Füllsätze dann, das bringt aber keine neue Geschichte. Das heißt, die sind durch Vermischung kommt da nichts wirklich Neues, nur halt anders
dargestellt. Stellt sich halt die Frage, ob du, wenn du jetzt sage ich mal, runterschreibst, ich meine, das ist natürlich der falsche Begriff eigentlich, aber weil du musst ja auch dort schon Gedanken machen. Aber ich habe dir, wenn ich jetzt Roha nehme und wenn ich jetzt das Graues Land hieß es, glaube ich, von Michael Dessieux, Dann sind natürlich diese Runterschreibautoren mit dargestellten Tools ziemlich stringent. Also man bewegt sich in der Zeit vorwärts. Mhm. Ja, weil ich glaube, andere, die
ja, das
springen
ist,
dann eher, weil sie ja die leichter, es ist leichter ist zu springen, wenn ich das genau detailliert geplant habe.
Also das, dann müssten wir vielleicht nochmal, wenn wir nächstes Mal drüber mit dir sprechen, wenn dein nächstes Buch auch so Sachen hat, kannst du auch vielleicht in deinen Kritiken mal sagen. Die hat ja Parallelgeschichten, die dann auch auf irgendein Ziel zulaufen. Und da wäre schon die Frage, hat sie das jetzt schon von Anfang an parallel gesehen? Weil weiß nicht, das haben wir jetzt nicht gefragt, das kann ich nicht unterstellen. Aber da könnte ich mir schon vorstellen, die kommt an einen Punkt, das würde jetzt gut aussehen. Und dann schreibe ich mal die Geschichte, wie es dazu kam, noch parallel. Und im Buch wird das dann aber anders zusammengeschnitten. Mhm. Ja, weil du sagst, okay, zeitlich kann ich, natürlich, ja. Stephen King macht das ja so, dass der dann einfletscht in der laufenden Geschichte, Ausflug nach, was weiß ich, zu Susanna oder was auch immer, ne? Wird ein neues Buch fast draus. Kann man auch machen, aber du kannst auch so sagen, okay, jetzt, an den Punkt hier zu sein, müsste ich jetzt das und das und das beschreiben und dann sagst du, oh, dann schreibe ich das mal, wo Hansel und Gretel da mal herkommen, dann ist schon ein Märchen dann draus geworden. Geht auch. Also das, wie sie das macht, hätte ich mal fragen können, aber das machen wir beim nächsten Buch.
Gut. So, du hast noch einen Film,
Literatur. Ich habe zwei geile Filme gesehen. Ich muss die loswerden, weil bis nächstes Mal habe ich den Enthusiasmus da vergessen dazu. Zwei Filme. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mehr gesehen habe. Aber die zwei sind mir so hängen geblieben, dass ich da unbedingt drüber reden will. Und zwar fange ich mal mit dem ersten, Kingsman. Schon mal was von gehört?
Gehört, sag mir was, der Titel.
Warte, ich gehe mal hier zurück. Nicht, dass ich jetzt den falschen Namen irgendwie sage, das war doch hier gerade irgendwie ausgestellt. Da, Kingsman. Also richtig wie Königs... The Secret...
Secret Service.
Ja, aha, okay. Fängt an wie die ganzen Filme, wo irgendein komischer Agent wird. Nee, eigentlich fängt es ganz, ganz cool an in so einem Krieg. Also maskierte Typen verhören irgendeinen. Und der soll irgendwas ausplaudern. Und der fängt an, glaube ich, an zu grinsen oder sowas. Und dann sagt einer, oh, da hat eine Granate und schmeißt sich auf ihn. Und dann explodiert die Granate, aber dadurch, dass er sich auf den geschmissen hat, bleiben die anderen drei am Leben. Und dann sagt der eine zu den, ziehen er die Masken aus, sagt der eine, er war eigentlich der Beste. Sagt der andere, ja, jetzt ist er aber tot. Na gut, dann nehmen wir dich als Kandidat. Das ist so ein Geheimdienst, der aus jedem Jahrgang oder aus jedem Auswahlgruppe, die sie da haben, nur einer eigentlich, der überlebt, der Gewinner ist. Und eigentlich war der hier jetzt tot, ne? Gut, und dann wird er so ein bisschen weiter gespielt, irgendwie 20 Jahre später oder 17, keine Ahnung. Ist natürlich der Sohn, von dem der da umgekommen ist, jetzt auch, die wollen ihn jetzt dann auch haben. Oder der eine wird da so ein bisschen erzählt, wie das da so ist. Ich glaube, die Details brauchen wir jetzt nicht zu reden. Also fängt an wie ein, Pseudo, was haben wir da für Filme? So Pseudo James Bond und so ein Scheiß, ne? Also, kennst du ja, also. Was war das noch? Der Bibliothekar ist auch sowas, ne, wo dann auf einmal kommt, dann ist da teuflisches Zeug auf einmal dahinter. Also fängt es so an und man denkt sich schon, naja, okay, gut. Ist auch lustig, mal sich sowas anzuschauen, ne? Action und so, passt. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt nicht Spoilung ist, weil eigentlich der Gag an der Geschichte ist, das geht dann auf einmal los, da denkst du dir, scheiße, Dreck, ey. Also als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, das ist doch was für den Jürgen. Splatter. Also so viel Splatter wie in dem Film und so geil gemacht. Also ich habe mich fast totgelacht. Echt jetzt. Du denkst, frag jetzt nicht wo, weil das ist ja der Gag an der Sache. Eine von den Agenten, die sind ja total überlegen und sowas. Ne? Also klar. Und auch wirklich James Bond und der ist sowas wie der James Bond und total cool. Der Böse in dem Ding ist Denzel Washington. Ja, wie heißt denn der da mit der Kappe da? Du kennst den Namen besser. Oder steht er irgendwo?
Der steht doch da irgendwo, oder? Hallo, ich bin doch blinder Mensch, ey. Samuel Jackson?
Ja, der ist es. Ah, okay. Der spielt einen nispelnden, so jung gebliebenen. Der ist der Böse in dem ganzen Ding. Der hat so eine Waffe erfunden und probiert das an dem Agenten aus und der wird mit anderen Leuten total, das Hirn schaltet sich aus und die schlachten sich gegenseitig ab. Und das ist, das ist nicht Stunts, sondern das ist echt, ich weiß nicht, Anime, wie ist das nicht? Das ist halt der richtige Schauspieler da. Das ist so geil gemacht. Also ich habe mich noch nie so tot gelacht bei einer Abschlachtungsszene. Das war so gut, muss ich ehrlich sagen. Also und dann ab da so, weißt du, so, ist mal alles gediegen und so, ja, Agenten und Lernen und was weiß ich, was da alles machen und Schartetraining und so. Und dann kommst du in das Ding und das war ab der Hälfte des Films und dann was, also ich fand es einfach nur geil. Also muss ich anschauen. Okay. Muss man sich anschauen, weil das ist wieder so, man kann auch so Agentenfilme machen und das fand ich cool. Mit dem ganzen anderen Scheiß ist natürlich so, wenn man sich das anschaut, da fragt man sich dann hinterher, war das vielleicht eine Persiflage auf das Ding? Zusätzlich kommt noch, ich habe ja gesagt, ich kaufe mir ja nicht viele DVDs inzwischen, weil die alt und die Mann sind, und die meisten guckt man sich nur einmal an. Aber das ist so eine, ich glaube, die werde ich mir nochmal kaufen. Mhm. Die werde ich mir kaufen, weil da waren so viele Ebenen, wo da bestimmte Sachen passieren. Also dieses Blätter, dann die Dialoge, die waren echt witzig. Ja, also cool. Also das kann man sich bestimmt ein paar Mal anschauen. Also deshalb werde ich wahrscheinlich mir das kaufen. Kann ich echt.
Gibt es den auch bei Premium oder sowas? Oder ist das jetzt wieder ausgeliehen?
Das habe ich ausgeliehen gehabt. Der ist recht neu. Warte mal, von wann ist denn der? Von. Wo steht denn das ja die bei den Dingern?
Das kommt, glaube ich, mal weiter unten, oder? Die Erklärung hier. Ja, sie vermieten ihn hier noch, schau, ab 3,99 €. Mhm.
Der ist recht neu. Ich glaube, der war 14 oder sowas.
Das kommt meistens hier irgendwo.
Erscheinung seit, ja, oh Gott, Juli 15. Oh Gott, ist
oh Gott, neu, ist ja das neu.
Was denn schon, die Links, was es hier gibt zum Ausleihen? Das ist ja cool.
Ja, für 4 €.
Nee, ich habe den, ich habe doch diese Love-Film,
den so, ja,
ich bin ja noch dabei, da noch, ja. Bin geblieben, das kostet irgendwie 10 € im Monat und da kriege ich 8 DVDs. Passt. Die Liste war schon fast leer, aber jetzt, wenn so Sachen dazu kommen, ist natürlich cool. Mhm. So, der war schon mal geil. Und dann, eher, weil da auch neue Filme reinkamen, habe ich alles Mögliche angekreuzt auf der Leihliste da. Und dabei war das Interview. Das Interview sagt dir gar nichts, so wie du guckst.
Die bewerben das gar nicht richtig mehr, gell? Dieses
Ausland. Nein, die bewerben das nicht. Dadurch, dass da jetzt, also ich habe schon mich sehr gewundert, eine Zeit lang hat es ein bisschen Durchhänge gehabt, aber jetzt kommen da so viele Filme, die gerade im Kino waren, so wie der jetzt, muss ich schon sagen, also haben sie ein bisschen wieder was draufgesetzt, ohne große Werbung drum zu machen. Also das Interview geht um Kim Jong-un.
Okay.
Ne, das ist dieses Skandal-Dingsbums. Mhm. Hast du nie gehört von? Nein. Also das Interview, da haben sich Gerüchten zufolge nordkoreanische Hacker haben die Sony-Studios gehackt und sabotiert, damit die das abschaffen, den Film. Weil da wird angeblich ganz schlimm der Kim Jong-un fertig gemacht. Er kommt da auch nicht gut weg, aber der kommt nicht schlimmer weg wie der Adolf im Diktator von Chaplin. Mhm. Also da gut, Chaplin war ein bisschen anderes Niveau als die Burschen hier, aber das ist ja auch das meiste, was die ganzen Despoten Schiss haben, ist vor Humor und Witzigkeit. Ja, wenn sich einer über den, wie heißt jetzt der Gute da in der Türkei, wenn man sich über den lustig macht, da versteht er ja keinen Spaß. Also die meisten verstehen keinen Spaß, weil das ist
ganz komisch, an deren, weil du eigentlich, ja, das ist, weil eigentlich
Humor ist mit Humor, Autorität machst du kaputt.
Ja, ne? Genau.
Und Putin kann es nicht abhaben.
Aber Menschen brauchen das auch zum Verarbeiten von irgendwas Schlimmem.
Nicht nur Schlimmen. Wenn du in deinem Hirn einen Widerspruch hast und du das logisch auflösen möchtest, geht nicht. Dann würde es passieren, dass du praktisch so einen Deadlock hast, also bist dann halt bekloppt, weil das Hirn das nicht auflösen kann. Und eine gute Lösung dazu ist, wenn du etwas nicht auflösen kannst, findest du es witzig. Das hat halt auch wieder einen Sinn, ja, weil klar. Es witzig ist, aber dein Hirn muss nicht kaputt gehen. Deshalb lacht man meistens über Witzen ist etwas in einer Situation, die es eigentlich gar nicht geben kann. Ja, und ja. Da sagst du, ja geil, das kann es ja gar nicht geben, ist ja witzig. Und so, gut, und das Witzigkeit zerstört auch, aber was du jetzt auch sagst, wenn du eine tragische Situation hast, dann kommst du aus der eigentlich nur mit der Witzigkeit, weil das Gehirn kommt wieder in diesen Modus, okay, jetzt mache ich das mal, muss ich mir nicht alles erklären und für alles schuldig sein, sondern jetzt mache ich Witzigkeit. So, und hier machen die es auch, die ziehen ihn auf. Mhm. Wobei, ich habe mir das viel schlimmer gedacht und die westlichen Kritiken waren dann total scheiß gemacht, so ein Schund. Warum will man da, warum hacken sich da irgendwelche ran, wollen eine ganze Firma zu sprengen, wenn das so ein Schwachsinn ist? Dachte ich mir, das wäre in so einem Billig-Ding. Also gibt es genug Billig-Rot-Movies, wo ich sage, okay, gut. Also habe ich mich erstmal gestern gewundert, ich dachte, ach, der Film ist das. Na gut, dann gucken wir uns mal. Ich dachte, die wollten den einstampfen oder ich weiß nicht was, aber jetzt kommt er da. So, und ja, tatsächlich kommt er da ein bisschen schlecht weg, aber nicht so schlecht weg. Sag mal so, der Film ist ja so blöd, das ist ja eine Komödie, dass egal, wer den Protagonisten spielen würde, würde er schlecht wegkommen. Die beiden kommen ja auch schlecht weg. Ja? Also die sind, sind beide Idioten eigentlich. Natürlich, ja, die haben ja die Welt dann gerettet oder irgendwie, aber sind trotzdem Deppen, ja. Das heißt an sich selber, die schonen sich da selber ja auch nicht. Geile Gags, paar Sachen sind schon ein bisschen oberflächlich, aber ich finde dafür, was die da sich aufgeregt haben, wie scheiße der ist, dafür ist er echt gut. Okay. Mal eine ganz andere Art von Witzigkeit. Nicht schlecht ist auch, man sollte sich die Outtakes anschauen. Warum? Weil die haben kein Drehbuch gehabt mit Skriptsprache, sondern die haben das, wie sagt man das, improvisiert. Mhm. Das heißt, die versuchen eine Szene mit verschiedenen Wörtern, verschiedenen Lauten, ein paar Mal versuchen die das zu machen, bis das klappt. Und ein paar sind natürlich rausgeschnitten und sind gar nicht so schlecht. Wie das eigentlich anders gelaufen wäre. Also das improvisiert, aber die beiden Schauspieler sind, die machen glaube ich auch Regie von dem Film beide gleichzeitig, sind Profis genug, dass es gut ist. Also ich, der ist witzig und ich könnte mir vorstellen, irgendwann und die Mann, den mir nochmal anzuschauen. Kaufen würde ich mir den allerdings nicht. Die Geschichte hat nicht zu viele Ebenen. Mhm. Da ist eine. Ist aber echt, also da sind ein paar Gags drin. die sind gut. Er kriegt aus dem Fenster, weil die CIA schickt ihn ein Gift, um den zu vergiften, da den Kim Jong-un. Und der muss das Gift, wird mit so einer komischen Drohne da rüber geschossen. Und er muss es auf einer freien Wiese wird es einschlagen und nicht im Gebäude. Also muss das Gebäude verlassen, dann kriegt er auf so eine Wiese da. Und wenn er da schon in der Nähe von dem Ding Einschlagort kommt, heißt es auf einmal, da ist ja irgendwas. Irgendwas ist nochmal auf der Wiese. Ein Tiger. zu gut. Ja. Wir versuchen dann der Tiger will ihn dann halt fressen. Da ist er halt lustig. Auch andere. Also Situationskomik ist da genug drin. Also ein Schenkelklatscher kommt da bestimmt. Also ich kann das mal empfehlen. Auch mal empfehlen, vor was große Diktatoren Angst haben. Mhm. Wenn du dir das anschaust, du hättest nicht davor Angst, dort als der Verarschte zu stehen. Müsste ich wahrscheinlich selber Schenkelklopfer verpassen. Aber die haben Schiss vor sowas. Und deshalb ist das, ich glaube, Humor ist das, wo man die meisten Despoten kaputt machen kann. Okay. Gut, lassen wir es dabei, oder?
Ja.
Als Kritik.
Gut. Hast du irgendwas?
Nein, ich lese am Buch meine Antifragilität. Da bin ich jetzt in die zweite Ebene eingedrungen. Swift muss ich jetzt ein bisschen was programmieren. Dann kann ich auch mal ein bisschen was erzählen. Aber ansonsten.
Ja, ich lese ja gerade Das Schiff von Andreas Brandfast. Mhm. Das kommt nächste Woche raus.
Okay.
Ich lese es ja im Zuge der Blogtour, muss ich jetzt hier mal ganz großartig sagen. Es gibt wieder eine Blogtour, die beginnt nächste Woche. Da muss ich jetzt schon Werbung machen, weil ich muss ja hier große. Sag doch mal irgendwas, weil ich gucke mal schnell nach.
Er guckt jetzt nach. Tipp mit flinken Finger. Blogtour, was sind das für Zeugs?
Blogtour heißt, dass.
Du musst jetzt Termine blocken.
Oder? Nein, verschiedene Blogs, wie es auch immer noch heißt, nehmen sich einem Thema an. Also hier sind es halt immer Bücher. Das hatte ich ja schon mal mit Thomas.
Was Finn. Heißt Blogs?
Ja, ein Blog. Ein Blog.
You know Blog. Ich dachte mit CK. So.
Nein. Also ein Internetblog. Ich bin ein Internetblogger.
Du bist ein Blogger. Ein Blogger sucht Blog Sie.
Es kommt ein Buch raus und was ist denn jetzt los hier? Ist doch alles scheiße hier.
Kaputt.
Ist doch alles kaputt hier. Ich kenne keinen Sicherheitscode. Da ist, glaube ich, auch eine App drauf.
Mit K geschrieben?
Nein, da ist auch eine App
drauf. Ihr Code ist unsicher.
Das ist so ein Schwachsinn.
Lecker.
Wo ist denn hier Fatzebook? Die Verlage machen jetzt immer öfters auch Marketing über, weil wir auch Kritiken schreiben. Und ich finde das eine coole Idee, wenn du quasi jemanden findest. Das ist jetzt diesmal organisiert von Piper als Verlag und Literaturschock.de, ein Riesenblog. Die organisieren das und das heißt, zu einem Thema, in diesem Fall ist es der Science-Fiction-Roman Das Schiff von Andreas Brandhorst. Läuft quasi ein paar Tage lang. Ich sag dir jetzt dann gleich die Termine.
Kriegst du irgendwie Geld dafür oder was? Ach, ja, weil ich kenne das. Kritik an solchen Dingen ist ja, dass manche Blogger nur bloggen, weil sie Geld in
Hoch Nein, kriegen. Wir machen das alles umsonst.
Ja, deshalb frage ich das. Genau, ja, um also, das mal richtig klarzustellen.
Richtig klarzustellen, Hysterica ist tutto completo
umsonst. Könnte nicht davon leben.
Nein.
Wir müssen hart und nebenher arbeiten.
Nicht mal ansatzweise könnten wir davon leben. Hysterica ist durch die Bank durch Herzblut. Kostenlos, Herzblut und sonst gar nichts. Und das heißt nur, wir unterstützen quasi das Marketing von denen, was aber schön ist. Weil also
aber auch kritisch. Das heißt, du würdest da was schreiben, dass es gut ist, ob es scheiße ist?
Ja.
Das echt?
Das ist mir scheißegal.
Na,
nein, es ist so. Nein, eine Blogtour ist ja anders. Ich muss ja, also angefangen habe, ich habe die erste Blogtour, die ich damals gemacht habe, war mit Thomas Finn damals. Das war ja zu dem Buch mit diesen Meerjungfrauen. Jetzt weiß ich, dass ich den Namen vergesse.
Ja.
Weißt schon, wo ich dir erzählt habe. Habe ich ja hier mal erzählt.
Ich habe den auch, glaube ich,
gelesen. Ja, ne? Genau. Und da war es auch so, da wurde ich eingeladen zu der Blogtour, da habe ich gesagt, passt auf, ich habe keinen Bock, irgendwas drüber zu schreiben. Ich mache einen Podcast mit dem Autor, wenn möglich. Ja, ich weiß es. Muss man ja nur in der Hysterica-Dingsbums gucken, da ist es ja drin.
Ja.
Ich will es dir aber gerade erklären, du guckst es ja nicht, weil ich will es dir jetzt erklären.
Ja.
Ich
gucke nicht Hysterica, ich muss jetzt...
Ursprünglich ist gedacht, dass sich jeden Tag ein anderer Blog, der dadurch ja auch Werbung kriegt, weil der Verlag macht dafür Werbung für die Werbetour, da gibt es dann so schöne Dings hier, macht der Verlag hier mit den Terminen und sowas, so schöne Banner. Und dann schreibt quasi jeden Tag ein anderer Blog irgendwas. Die einen schreiben über, weiß ich nicht, über Genre, Meerjungfrauen allgemein.
Aquarius
hieß es, genau. Da war es zum Beispiel so, ich glaube, irgendjemand hat über Meerjungfrauen geredet, so geschichtlicher Hintergrund. Irgendjemand hat eine Buchkritik geschrieben, irgendjemand hat irgendwas anderes gemacht, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und ich wurde gefragt und ich habe gesagt, ich habe keinen Bock, irgendwas zu schreiben. Podcast wäre cool mit dem Autor. Nachdem dann natürlich das immer auch vom Verlag organisiert ist, dann sucht man, machen die gleich, hey, der will da Podcast machen. Deswegen habe ich die ja meistens alleine gemacht, weil das sind ja dann die unglaublichsten Zeiten und knapp und kurz vor, weißt du schon, ganz kurz schnell mal hier.
Ich mache es auch gut, also da brauchst du mich.
Ja, die sind ja auch lustig. So ist es eigentlich. Du hast dann quasi jeden Tag, du kannst dann quasi dich zu demselben Thema jeden Tag auf einer anderen Internetseite weiter informieren.
Und wird aber von allen gesagt, heute ist es da und morgen ist es da und morgen ist es da. Und ich war halt dann da beim Thomas Finn, der Letzte mit dem Interview. Und das habe ich ja auch bei dem Buch von Klaus-Jürgen Rehde, das Geheimnis des Genter Altars, war es genauso, ist auch eine Blogtour gewesen. Mhm. Da war es absolut gleich. Und jetzt bin ich eingeladen worden zu eben der Blogtour über das Buch Das Schiff von Andreas Brandhorst, das ich auch gerade lese deswegen. Und da ist es so, dass am 5.10., das ist der Montag, gibt es was auf teilzeithelden.de, am 6.10. bei seitenwinde.wordpress.com, am 7.10. bei piranhapudel.de, am 8.10. auf literaturschock.de, da weiß ich, dass das Interview mit dem Autor ist, das ich eigentlich gemacht hatte, aber der ist, kann ich reden, weil ich ja wieder gesagt habe, ich mache einen Podcast und der hatte Zahn-OPs. Und ich bin am 9.10. Mit einem Interview dann mit eben jemandem vom Pieper Verlag. Okay. Sehr interessant, das ist schon aufgenommen und es wird am 9.10. veröffentlicht. Mhm. Und somit kann ich jedem nur anraten, guckt einfach auf Facebook und was weiß ich was. Oder eben einfach am 5.10. auf teilzeithelden.de und da geht es dann los.
Okay.
Und so geht das dann die ganze nächste Woche durch. Und am Freitag dann eben einen Hysteriker-Podcast, den ich rechtzeitig reinstellen werde. Und es gibt ein Gewinnspiel, wurde mir gesagt. Da kenne ich jetzt die Regeln noch nicht genau, aber ich glaube, man sollte, ich glaube, man muss einen Satz bilden, aber den kriegt man nur zusammen, wenn man auf jedem Seite mal kurz vorbeiguckt. Mhm. Aber da weiß ich jetzt, es wird wahrscheinlich noch, müssen wir noch irgendwie Dings. Da gibt es halt irgendwas Schlaues zu gewinnen, dann glaube ich. Ist eine schöne Sache, ich finde sowas spannend. Und nein, wir verdienen nichts. Das heißt aber gleichzeitig, wenn ich das Buch fertig habe, werde ich darüber eine Kritik schreiben. Mhm. Und ich lasse mich auch nicht von irgendeiner Blogtour beeinflussen, sondern ich schreibe, wie ich das Buch fand. Mhm. Und ich habe auch in dem Interview auch schon gesagt, ich finde die Geschichte schön. Und wie ich vorhin gesagt habe, die Technik, die erschlägt mich ein bisschen. Weil es mir ein bisschen zu viel Technik ist, was
da musst du durch. Also,
ja, natürlich muss ich durch, aber.
Nicht
aber
du, ja.
Ich will beim Fantasy-Roman, ich bin ja der Unterhaltungsromanleser und ich habe auch keinen Bock beim Fantasy-Roman zu lesen, dass das Gras jetzt halt hier gelb ist. Das ist noch okay, dass es gelb ist, aber dass mir dann erklärt wird, warum es gelb wird, das ist mir dann eigentlich scheißegal.
Ja, stimmt, ja. Weißt? Wenn ich dir schon erkläre, ein paar Sachverhalte.
Hallo, hast du drüber nachgedacht bei Raumschiff Enterprise, wie das Scotty die vom Schiff zum Planeten gebeamt hat? Das war doch scheißegal, er hat so gemacht und fertig, oder?
Ja, genau. Ja, ich musste das alles nachvollziehen.
Und wenn es richtig war, hat es nicht funktioniert.
Wir wollen das dann im Garten nachstellen, aber die Schwester war immer noch da.
Ja, weil sie es nicht erklärt haben.
Ja, genau.
Aber was ich schon mal Positives zu dem Buch sagen kann, wo ich wirklich meinen Hut ziehe, wir hatten ja letztens darüber diskutiert, über diese Autoren, die so aus den 50ern und sowas, dann irgendwie Schreibmaschine und man kann, es sieht immer noch aus wie eine Schreibmaschine, Asimov war das ja, aber man kann mit der jetzt reden und die schreibt es dann auf Papier. Ich meine, aber du befindest dich im Jahr 12.000 irgendwas, weißt, ja. Und die Raumschiffe mit Atomkraft. Und da muss ich sagen, hat dieser Andreas Brandhorst alles tut du komplett selbst neu erfunden. Da findest du nichts, wo du ihm quasi in den nächsten 50 Jahren vorwerfen könntest, ist mir nichts aufgefallen.
Ja, die Frage ist,
das hat alles erfunden. Wahrscheinlich taucht da nie irgendwas davon auf. Ist ja okay.
Ja, die Frage ist trotzdem, ob es, sagen wir mal so, Science Fiction ist ja so diese Zukunftsvision von Technik.
Ja, aber es heißt ja Fiction. Fiction. Es ist ja keine Vision, es ist eine Fiktion.
Ja, man könnte das ja als Gute. Ja. Es hat sich aber gezeigt, dass es, wenn du jetzt uns sich anschaust, wie die Leute, was die Gesellschaft geändert hat oder was von diesen Tools, die da jetzt erfunden werden und Techniken, was ändert die Gesellschaft und in welchen Zyklen überhaupt? Da haben wir ja schon darüber gesprochen. Das erste war, wo man nicht mehr erzählen musste, sondern schreiben konnte. Und dann auch nicht auf einen, sondern vielen schreiben konnte. Das heißt, Informationsverteilung war schon ein großes Ding. Auch ein großes Ding war Mobilität. Jetzt kommt noch dazu, dass du praktisch durch die Erreichbarkeit mit den mobilen Medien auch deine Gedanken praktisch in der ganzen Welt verteilen kannst. Ja, das sind alle so, das endet auf einmal Gesellschaften. Und ob das Ding jetzt Scheiße mit Atomkraft oder mit Pferdeurin läuft, ist sowas von scheißegal. Ja, es geht darum, die Erweiterung des Menschen, will ich nicht sagen, weil das ja nicht der Mensch erweitert, sondern was erweitert sich denn da eigentlich? Die Gesellschaft, ja. Und du könntest, auch wenn du wolltest, du könntest mit 19. Jahrhundert, auch wenn du die Technik hättest zum Raumflügen, du könntest das nicht gebacken kriegen.
Ja, ja.
Du könntest das nicht gebacken kriegen, weil die Leute erstmal schon mal falsch gedacht haben. Die dachten schon mal, wenn du siehst, wie lange das gebraucht hat, jetzt sind wie viele Jahre seit Einstein. Und jetzt ist er so langsam, zumindest bei uns im westlichen Welt, in den Köpfen, dass es tatsächlich so sein könnte. Die müssen immer noch durch die Welt ziehen und sagen, das ist so, Leute, muss er überzeugen und was weiß ich, und immer noch tausend Gegner. Es ist auch schön, sich mal Gedanken.
Ja.
So, also es geht eher darum, jetzt nicht nur reine die Technik machen, sondern, und da sind wir jetzt wieder bei dem, was wir in der Roche haben und was du sagst, mir ist nicht wichtig, wie die Technik funktioniert. Mir ist wichtig, was die bewirken kann auf die Gesellschaft. Mhm. Wie könnte diese Technik den Menschen ändern? Und das sind so geile Sachen wie, was weiß ich, schon Brain Extension, was weiß ich, dass du jetzt nicht im Kopf nur denkst, sondern denkst auch irgendwo im Netz oder sowas, ja, aktiv, nicht nur passiv, indem wir das schreiben und jemand das liest. Bewusstsein ins Netz rausbringen, aus dem Körper raus. Solche Geschichten, das wäre ewiges Leben, haben wir schon gehabt. Das haben schon die Griechen mit ihren Göttern gehabt. Also der Körper, dass der Länge vor sich her sieht, ist, ja, das ist schon viel drüber nachgedacht und geschrieben worden. Aber wenn Gedanken aus dem Kopf gehen oder das Bewusstsein ins Netz oder was weiß ich was, was kommt denn dann noch? Vielleicht ist jetzt noch, und darum geht es mir eher. Und deshalb, so wie du sagst, gut, erklär mir die Technik, zeig mal, wie toll du das alles dir überlegt hast. Wahrscheinlich so ein verhinderter Physiker, der da jetzt irgendwie zeigen will, was das für tolle Ideen auf der Welt gibt. Ja, gibt's auch. Und erweckt bestimmt in jungen Leuten auch, wenn die das lesen, ja, das würde ich gerne erfinden und ja, vielleicht wird in 3-4 Generationen eine das auch dann sich mal Mühe machen und sowas Ähnliches dann erfinden, das auch vielleicht funktioniert. Man weiß nicht. Also ein gutes kann es ja schon haben. Interessant ist aber zu lesen, was für Auswirkungen das hat. Was hat das für Auswirkungen, wenn jetzt diese und so eine Technik da wäre, wo du jetzt den Körper wechseln kannst? Ja, oder in so einem Scheiß.
Ja, ja.
Also das und darauf zu kommen, da helfen dir die Tools nicht. Und das machen meistens, schreiben das Leute eben, die von den Tools keine Ahnung haben wollen, sondern die nur Anwender von den Tools sind. Und dann sagen, ja, dann würde das aber so und so gehen.
Ja, genau. Ja.
So, von daher. Okay, gut. Aber gut. Hier ist eine für Detailsverliebte, wo es funktioniert und dann wirst du das jetzt demnächst interviewen, so wie ich das verstanden habe.
Richtig, ganz genau.
Sehr gut.
Super.
Okidoki.
Haben wir's, oder?
Haben wir schon. Zwei Wochen. In zwei Wochen sitzen wir aber wieder zusammen, oder?
Ja, das heißt, es kommt jetzt quasi, heute ist Folge 52, nächsten Freitag ist Folge 53 und dann machen wir
54. Ich bin bei der 54. dabei.
Und dann sind wir wieder langsam im normalen Rhythmus, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, weil es war ja andauernd, ist ja, also wir wurden ja überrannt von Folgen.
Ja, ja, schon. Das ist ja
alle drei Wochen, die wir da mal hatten, haben wir alle wieder aufgeholt. Nun gut, Leute.
Ist gar nicht schwer, es ist inflationär. Okay, gut. Dann. Okay, Leute, dann viel Spaß mit der Folge. Hört euch nochmal lieber zweimal an. Da waren ein paar schwere Sachen dabei. Und wir arbeiten an der Akustik, dass es vielleicht nochmal besser
wird. Genau. Dann bis zum nächsten Mal.
Okay, bis dann. Ciao. Ciao.